meine Damen und Herren, guten Morgen noch einmal. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Presse- und Informationsamt, einem Saal, den wir angemietet haben für die Anhörung, die das Bundesjustizministerium heute zum ersten Themenkreis aus dem Bereich Urheberrecht und der Koop veranstalten möchte, Leistungsschutzrecht für Verleger. Ich darf uns hier oben zunächst ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Weiß. Ich bin der Leiter der Abteilung für Handels- und Wirtschaftsrecht im Bundesjustizministerium. Links neben mir sitzt Herr Dr. Ernst, der Leiter der Unterabteilung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, mein Vertreter. Links daneben sitzt Herr Dr. Raue aus dem Referat Urheberrecht. Rechts von mir sitzt Frau Michalke, auch aus dem Referat Urheberrecht. Und ganz rechts Herr Dr. Schliemer, ebenfalls aus dem Referat Urheberrecht. Wir sind alle heute hierher gekommen, um Ihnen zuzuhören, um Sie zu fragen, welche Erwartungen, welche Vorstellungen Sie mit einem Leistungsschutzrecht für Verleger verbinden. Wir haben Ihnen eine kleine Tagesordnung ausgehändigt, um eine gewisse Struktur in die heutige Veranstaltung zu bringen. Das ist ein Vorschlag, für den ich aber werben möchte, in dem Sinne, dass jeder, der sich zu Wort meldet, versucht, sich an diesen verschiedenen Punkten zu orientieren. Denn auch so diffus, so erörterungsbedürftig, das Thema Leistungsschutzrecht für Presseverleger, und später auch für Verleger von Bildungsmedien sein mag, so wichtig und so zielführend ist es doch, zu versuchen, auch hier bestimmte Kriterien zu bilden, an denen man sich orientieren kann, bestimmte verschiedene Themenkreise, die wir gemeinsam erörtern wollen. In diesem Sinne möchte ich kurz noch einmal sagen, wir wollen zunächst mit dem Thema Leistungsschutzrecht für Presseverleger beginnen und haben da im Wesentlichen 6 Themenkreise gebildet. Zunächst, was sollen die Ziele eines Leistungsschutzrechts sein? Dann, was soll der Schutzgegenstand, was soll der Anknüpfungsgegenstand für ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger sein? Wer soll der Schutzrechtsinhaber sein? Was soll der Schutzumfang sein? Was sollen die Schranken sein? Und was soll die Schutzdauer sein? Meine Damen und Herren, wir haben auch eine gewisse zeitliche Vorstellung, wie die heutige Veranstaltung ablaufen könnte und welchen Zeitrahmen wir vielleicht uns vornehmen könnten. Ich finde es gut und würde es auch für möglich halten, dass wir gegen Mittag, also vielleicht gegen 13 Uhr, zu Ende kommen. Das bedeutet aber nicht, dass die Veranstaltung sozusagen beendet oder gar abgebrochen werden soll, wenn noch zu viele Dinge hier auf der Tagesordnung stehen, die erörtert werden sollen. Ich glaube aber, dass es ein Ziel sein könnte, bis 13 Uhr mit unserer Tagesordnung durchzukommen. Wenn das nicht gelingt, würden wir dann eine Mittagspause einlegen und eben anschließend weitermachen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, begrüße ich Sie nochmal, freue mich auch, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Es ist auch deshalb ein besonders, wie soll ich sagen, erörterungswürdiges Thema, weil es anders als in anderen Bereichen zum Thema Leistungsschutzrecht für Presseverleger ja keine ausformulierten, fertigen, im Grunde mehr oder weniger abgestimmten Vorschläge gibt. Auch wir im Bundesjustizministerium haben keinen fertigen Entwurf dazu in der Schublade. Und auch gerade deshalb gehen wir heute hier mit offenem Herzen in diese Anhörung und sind interessiert, von Ihnen zu hören, auch von den unterschiedlichen Interessen her zu erfahren, wie ein solches Leistungsschutzrecht für Presseverleger und vielleicht dann auch im Bereich der Bildungsmedien aussehen könnte. Technisch wird es so sein, dass wir ein Saalmikrofon haben, das jedem, der sich zu Wort meldet, gegeben werden kann. Und auf diese Weise ist dann wahrscheinlich am einfachsten ist, wenn Sie sich zu Wort melden und auf diese Weise äußern. Ich möchte jeden, der das Wort ergreift, bitten, sich kurz selbst namentlich vorzustellen und auch zu sagen, für wen oder für welchen Verband er spricht. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich jetzt beginnen mit dem Thema Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht für Presseverleger und da mit dem ersten Punkt Ziele eines Leistungsschutzrechts. Was soll das Ziel eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger sein? Dazu eine Wortmeldung, das ist die erste Wortmeldung.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Anna Seifert, ECO, Verband der Deutschen Internetwirtschaft. Wir fänden, bevor wir jetzt die Detailfragen diskutieren, es doch nochmal anregenswert, über das Ob eines Leistungsschutzrechts überhaupt, dass darüber nochmal diskutiert wird. Denn wir sehen drei Sachen nicht erfüllt. Wir sehen erstens keinen Bedarf, weil wir keine Schutzlücken sehen. Ich habe jetzt etwas kürzer angerissen. Wir sehen als zweites, die Problematik ist, hat keinen Nutzen für den Online-Journalismus in Gänze. Und als drittes befürchten wir einen gesamtgesellschaftlichen Schaden, den ein Leistungsschutzrecht mit sich bringen könnte. Insofern fänden wir es auch gut, wenn nochmal die Gelegenheit bestünde, über das Ob an sich zu sprechen. Vielen Dank.
Es ist überhaupt keine Frage, dass die Gelegenheit besteht, über das Ob an sich zu sprechen. Und wir selber haben ja auch im Grunde schon davon Gebrauch gemacht und auch gezeigt, an welche Stelle es gehört. Wenn jemand sagt, Leistungsschutzrecht für Verleger oder für Presseverleger, das wollen wir gleich gar nicht, dann würde ich denken, dass das auch ein Punkt ist, der unter Nummer 1, nämlich Ziele eines solchen Leistungsschutzrechts, angesprochen werden könnte und angesprochen werden sollte. Dass wir mit einem solchen Punkt hier jetzt nicht eigens in die Tagesordnung hineingegangen sind, das hat vielleicht ein Stück weit damit zu tun, dass in der Koalitionsvereinbarung ja immerhin steht, die Koalitionsparteien streben die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger an. Wer immer strebend sich bemüht, wir wissen, welche Folgen das haben kann oder auch nicht. Aber das schließt überhaupt nicht aus, dass zu jedem Punkt jeder sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wenn jemand sagt, ein solcher Weg ist total von Übel, dann würde ich, wenn ich an dessen Stelle wäre, mich auch gleich bei der Nummer 1 melden und sage, ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das hat kein Ziel oder kann nicht das Ziel sein. Also nochmal, diese Tagesordnung ist der Versuch einer Strukturierung der heutigen Diskussion, den ich auch sehr ernst nehme, und ich werde im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten auch versuchen, darauf hinzuwirken, dass wir eine entsprechend strukturierte Diskussion haben. Aber von den inhaltlichen Punkten oder so soll wirklich jeder sagen, was ihn bewegt, damit wir hier zu einem offenen Meinungsaustausch kommen und auf diese Weise auch vielleicht am Ende der Veranstaltung deutlicher als jetzt sehen können, wohin es weitergehen kann. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Alexander Schulz-Hein vom Deutschen IPTV-Verband. Ich möchte eigentlich meinen Vorrednern auch gleich zustimmen. Ich glaube, dass ein Leistungsschutz die Informationsgesellschaft stark beeinträchtigen würde und sehe deswegen ein Leistungsschutzrecht hier als über das Ziel hinausgeschossen.
Dankeschön. Bitte schön, Herr Vorsitzender. Herr Vorsitzender,
wir danken erstens für die Einladung, die Verlegerverbände. Wir haben vor knapp einem Jahr einen Arbeitskreis gebildet, den Herr Giese für die Zeitungen federführend verantwortlich ist und ich für die Zeitschriften. Ich glaube, dass man das Leistungsschutzrecht ganz einfach verstehen kann, wenn man in die Historie geht. Als die Künstler, die Musiker, die Dirigenten unter sich waren in einem Konzert, war es nicht erforderlich, irgendwelche besonderen Regelungen in Richtung eines Leistungsschutzrechts zu machen. Als dann aber die Tonträger aufkamen, musste geregelt werden, wie ist das eigentlich, wenn nun die Leistungen dieser Künstler an eine Vielzahl von Menschen weitergegeben werden. Das war einfach die technische Entwicklung. Und in diesem Stadium sitzen wir jetzt auch beim Leistungsrecht der Verlage. Wir haben eine neue Entwicklung im Internet und da geht es jetzt nicht darum, dass uns kein Geschäftsmodell einfällt, sondern das Gesetz hat bereits, das mit den Tonträgern war dann Ende der 40er Jahre langsam, hat bereits das Geschäftsmodell entwickelt, nämlich es hat ein Leistungsschutzrecht zugebilligt, weil man gesehen hat, dass ein Bedürfnis besteht, die Leistungen, die hier von den Tonträgern erbracht werden, zusätzlich irgendwo geschützt werden müssen. Jetzt wird vorgetragen, dass dieses Ziel doch auch mit den Rechten der Autoren geschützt werden könnte. Das geht aber leider nicht aus mehreren Gründen. Erstens schon aus technischen Gründen. Wir können bei den Tausenden von Verstößen gegen das Urheberschutzrecht nicht jetzt pauschal jeden einzelnen Fall verfolgen, in dem Sinne, dass wir nachweisen, es besteht Schöpfungshöhe, es besteht ein einfaches oder ausschließliches Nutzungsrecht, das ist technisch nicht zu machen. Und wir müssen deshalb jetzt eine Form finden, wie so etwas gelöst werden kann, diese Lücke. Und hier hat das Leistungsschutzrecht eben schon durch den Gesetzgeber eine Lösung erfahren. Die Lösung ist nach dem Gesetz ganz einfach, nämlich das Gesetz enthält eine ganze Reihe von Regelungen zum Leistungsschutzrecht. Wenn etwas als Leistungsschutzrecht anerkannt wird, dann steht unter anderem im Gesetz, muss eine angemessene Vergütung an denjenigen gegeben werden, der Leistungen erbringt. In welcher Höhe und so weiter ist etwas völlig anderes, aber es ist von einer angemessenen Vergütung die Rede. Ziel ist es mit Sicherheit nicht, die Rechte der Journalisten in irgendeiner Art und Weise zu beschneiden. Es gibt keinen Fall, wo Journalisten durch das Leistungsschutzrecht beeinträchtigt werden könnten. Auch die Journalisten, die ihren Artikel mehrfach verwerten möchten und nur ein einfaches Nutzungsrecht an den Verlag geben, haben selbstverständlich das Recht, diesen Artikel weiter zu verwerten. Es wird dann auch noch vorgetragen, das sei ja das Ende des Netzes. Das Ende des Netzes kann es nicht sein, weil überhaupt nicht vorgesehen ist, die private Nutzung auszuschließen. Und es ist auch nicht das Ziel, jetzt unangemessene Leistungen an die Verlage zu bringen, sondern es soll lediglich eine angemessene Vergütung, ein Fair Share gegeben werden. Und nicht mehr. Wir wissen, wie im Moment die Verdienste verteilt sind. Auf uns sind die wirtschaftlichen Themen natürlich auch wichtig, aber wir wollen hier die urheberrechtlichen Gründe mit Ihnen besprechen. Man muss auch vom Prinzip her davon ausgehen, ein Leistungsschutzrecht ist etwas völlig anderes als das Urheberrecht der Autoren, weil das Urheberrecht der Autoren schützt die geistige Schöpfung. Das Leistungsschutzrecht der Verlage soll absolut nicht eine geistige Schöpfung der Verlage schützen, sondern die Leistungen, wie sie erbracht werden, von der Herstellung über die oberste geistige Führung, wie es in den Lehrbüchern heißt, bis zum Vertrieb, bis zur Werbung, dass die Artikel der Autoren auch wirklich umgesetzt werden können. Es ist auch nicht vorgesehen, den Bloggern das Leben schwierig zu machen, sondern es ist auch Bloggern möglich, vom Leistungsschutzrecht unter bestimmten Voraussetzungen zu profitieren. Und jetzt ist noch die Frage, gibt es vielleicht irgendwo ein besseres Modell? Hier redet man oft von dem englischen Publishers Right, aber das englische Publishers Right, das so anziehend wirkt, ist hier leider nicht geeignet, weil nämlich das angloamerikanische System nicht zu übertragen ist auf das europäische System. Das angloamerikanische System geht ja so weit, dass es den Verlagen das Urheberrecht am Layout gibt und damit schützen möchte. Das heißt, aus unserer Sicht hier jetzt, wenn es darum geht, das Leistungsschutzrecht, damit kann ich schließen, das Leistungsschutzrecht zu schützen, dann sind wir im Moment weltweit bei den Verlagen, dass tatsächlich von Deutschland aus ein Signal erwartet wird, wie wird dieses Problem überhaupt gelöst. Und Herr Käse möchte vielleicht noch etwas ergänzen. Herr Käse wird es dann anschließend tun. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass ich einleitend diese Anmerkungen machen kann. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Professor Schweizer. Ich hätte einleitend nichts zum Thema Redezeitbeschränkungen gesagt. Weil ich auch denke, dass es der Veranstaltung gut tut, wenn man nicht gleich am Anfang sagt, er kriegt nur so und so viele Minuten. Aber ich glaube, dieser Ansatz kann nur durchgehalten werden, wenn jeder selbst versucht, sich zu konzentrieren und es nicht versucht, mal darauf ankommen zu lassen, wann es dann doch soweit ist. Was Sie gesagt haben, war sehr interessant und hat ja auch mehr als nur den ersten Punkt abgedeckt. Ich sage das jetzt mal so ganz abstrakt, verbunden mit dem Appell. Wir haben hier ein volles Haus, das spricht auch für die Bedeutung dieses Themas, dass jeder versucht, sich so präzise auf den Punkt gebracht zu äußern, dass wir nicht dazu kommen müssen, hier irgendwie eine Art Minutenbegrenzung einzuführen, was der Sache an sich nicht ganz angemessen wäre. Aber man weiß ja nie. Als nächstes jetzt Herr Kuhli.
Ja, vielen Dank. Auch dass Sie uns die Gelegenheit geben, nochmal zu den Zielen insgesamt zu sprechen. Mein Name ist Kuhli, ich habe an der Stelle Informationswissenschaft in Konstanz, aber ich spreche hier in erster Linie als Sprecher des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Sind es natürlich bewusst, dass hier Bildung und Wissenschaft nicht zentral zur Debatte steht, aber wir sehen, dass Sie das allgemein auf Verleger in der Überschrift bezeichnet haben. Insofern sehen wir durchaus die gewisse Gefahr, vielleicht manche sehen es als Chance auch, dass über die Zeitungen und über den zweiten Teil die Bildungsmedien auch die Verleger an Bildung und Wissenschaft insgesamt davon betroffen sind. Drei Punkte möchte ich sagen. Der erste ist, dass wir anknüpfen, wie auch Frau Seifert das gesagt haben, die Einführung eines Leistungsschutzrechts begrüßen würden, sondern eher es ablehnen. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass nach meiner Meinung, das hat auch die Justizministerin ja sehr deutlich gemacht bei ihrer Berliner Rede, dass das Urheberrecht nicht dafür da ist, Geschäftsmodelle, schon gar nicht obsolete Geschäftsmodelle, durch das Urheberrecht zu schützen, sondern ich bin der Meinung, dass dieses Problem durch die kommerziellen und die freien Märkte gleichzeitig geregelt werden soll. Also ein Appell, dass das nicht über das Urheberrecht überschütze der Geschäftsmodelle. Das Zweite ist, dass wir Bildung und Wissenschaft und auch Zeitungsartikel sind natürlich im hohen Maße Gegenstand für Bildung und Wissenschaft, nicht dazu führen kann, dass zusätzlich zu der bisherigen Vergütung, die geschehen muss und die über das Urheberrecht geregelt wird, eine weitere Vergütung obendrauf gesattelt wird. Es kann also nicht sein, wenn sich doch ein Leistungsrecht durchsetzen würde, mit den Koalitionen wird sich ja strebend bemühen, dann sind wir zwar dagegen, aber doch deutlich sagen, es kann nicht sein, dass zusätzliche Vergütungsverpflichtungen, sei es über die Bibliotheken oder Bildung und Wissenschaft direkt, dadurch entstehen wird. Und das Dritte, was ich sagen wollte, ich denke nicht, jede Leistung, die von einem Verleger erbracht wird, ist prinzipiell schutzwürdig. Sondern es ist eine selbstverständliche Leistung, schon gar nicht über das Urheberrecht. Und wir sind als Bildung und Wissenschaft der Meinung und auch ich als Informationswissenschaftler in meinem Vokabular, dass ein Leistungsschutzrecht erst nur dann gerechtfertigt ist, wenn gegenüber der originalen Produktion des Urhebers tatsächlich eine informationelle Mehrwertleistung erbracht wird. Und das kann man auch über das Recht regeln. Also nicht einfach die einzelne Abbildung, sondern tatsächlich eine Mehrwertleistung sollte erbracht werden, dann könnte so etwas gerechtfertigt sein. Etwas eben verwundert mit dem Leistungsschutzrecht, dass das ja nicht im Urheberrecht das Recht des Urhebers ist, das mag so sein, aber wenn man sich dafür entscheidet, dass das Urheberrecht Komponenten enthält, die gar nicht mehr mit den Rechten der Urheber direkt zusammenhängen, dann frage ich, warum führt man nicht also ein einfaches Nutzerrecht auch im Urheberrecht an? Und wenn man einmal die Tür öffnet, das Urheberrecht öffnet für Urheberfremde Interessen, und dann öffnet man einen breiten Bereich, das Urheberrecht wird dann also eine etwas unverbindliche Angelegenheit. Das sind die Punkte. Schönen Dank.
Dankeschön, hier vorne.
Ja,
Wimmers für die Deutsche Gesellschaft für Rechtinformatik. Ich würde die Redezeit von Herrn Professor Schweizer gerne noch etwas strapazieren und würde eine Frage richten. Ich habe ja sicherlich später nochmal die Gelegenheit, meine Auffassung kundzutun. Herr Schweizer, Sie hatten einleitend gesagt, das Internet hätte zu neuen Nutzungen geführt und erfordere deswegen ein Leistungsschutzrecht. Wir sind ja bei dem Punkt Ziel. Ich würde das Ziel ganz gerne mal in die Richtung lenken. Welches Ziel, welche Nutzung sind eigentlich das Ziel des Leistungsschutzrechts? Ich würde gerne versuchen zu verstehen, welche konkreten Nutzungen im Internet diejenigen sind, die mit einem Leistungsschutzrecht erfasst werden sollen. Das ist eine erste Frage. Und vielleicht eine zweite dazu. Wenn Sie vielleicht dazu noch sagen könnten, welche von diesen Nutzungen mit dem bestehenden Regularium nicht erfasst werden könnten. Sie sagten ja, dass das schwierig sei. Auch das kann ich nicht sehen. Ich würde das ganz gerne einfach mal an konkreten Nutzungen durchdekliniert sehen. Das würde ich nach der Diskussion hier vielleicht ein bisschen im Rum geben. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich würde Ihnen lieber die Chance geben, noch kurz über die Beantwortung der Frage nachzudenken und hier weiter in der Rednerliste. Aber ich nehme es dann hier an. Als nächstes Herr Schäfer.
Herr Martin Schäfer, Rechtsanwalt, ich spreche heute für die KUR, die sich bei ihrer letzten Fachausschusssitzung Urheberrecht recht ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich nehme mir hier die Worte des Vorsitzenden zu Herzen, würde die verschiedenen Stellungnahmen des Fachausschusses sozusagen fragenbezogen abschichten. Aber bei der ersten Frage tatsächlich ist die Vorfrage wichtig und die KUR möchte zum Ausdruck bringen, und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges im Grundsatz für die politische Diskussion, die hier geführt wird, dass es hier um den Schutz des Qualitätsjournalismus geht, das heißt also des redaktionell betreuten Publizierens, dass es nicht darum nur geht, Zugang zu individuellen Artikeln zu begrenzen oder offen zu halten, sondern es geht eben um ein Mehr als das. Es geht darum, dass eine Zeitung mehr ist als die Summe ihrer Bestandteile, und dass der redaktionelle Zusammenhalt und die Inhalts- und Qualitätssicherung, die dadurch beabsichtigt und gewährleistet ist, ein Schutzgegenstand ist, der für sich selber gewürdigt werden sollte. Das ist eine Sache, die wir vor die Klammer ziehen, weil im Übrigen der Fachausschuss zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Umsetzung dieses Ziels, das unbedingt politisch bewertet werden muss und das der Fachausschuss sehr in den Vordergrund stellt, dass bei der Umsetzung alle möglichen Probleme entstehen, die möglicherweise lösbar, aber mit dem Leistungsschutzrecht auf jeden Fall nur dann lösbar sein werden, wenn man es sehr, sehr genau kalibriert. Und da gehört eben bei dem Ob des Leistungsschutzes die erste Frage an die Spitze, worum soll es da eigentlich gehen? Geht es darum, den Nachweis der Rechtsinhaberschaft zu erleichtern? Geht es darum, gewisse Dinge verbieten zu können, mit einem Unterlassungsanspruch zu versehen, oder geht es darum, Vergütungen zu generieren? Und was die Rechtsinhaberschaft angeht, könnte man ja möglicherweise auch ganz anders vorgehen und mit Vermutungsregelungen arbeiten, die klarer, deutlicher und weiterreichender sind als die heutigen. Wenn es um die Möglichkeit geht, zu erlauben oder zu vermuten, dann muss man sich ja füglich die Frage stellen, warum macht man nicht das, was ja jeder, der über Inhalte verfügt, heute schon tun darf, sie nämlich technisch gegen unerlaubten Zugriff zu sichern und Vergütungen zu verlangen für denjenigen, der sie nutzt. Das kann man dann nach privaten und gewerblichen Nutzern differenzieren. Und wenn es darum geht, einen Vergütungsanspruch zu schaffen, dann muss der natürlich abgegrenzt werden gegen diejenigen, die heute schon unter den Schrankenbestimmungen existieren. Und da habe ich mich immer gefragt mit dem Fachausschuss, wo ist denn da eigentlich die Grenze zwischen dem, was individuell kontrollierbar sein soll und dem, was unter Schranken fällt?
Dankeschön. Als nächstes Herr Käse.
Christoph Käse für den gemeinsamen Arbeitskreis der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger und für den BTZV. In einigen Worten ganz knapp Ausführungen zu den Zielen. Es ist nicht das Ziel, alte Geschäftsmodelle zu schützen, die Zeitungen vor dem Wettbewerb im Internet in Schutz zu nehmen, sondern es ist das Ziel, neue Geschäftsmodelle, die wir bereits aufbauen, mit einer leichteren Rechteverfolgung Wachstum zu behindern oder es den Unternehmen, die sehr erfolgreich im Internet sind, das Leben oder das Geschäft in Zukunft schwerer zu machen. Das ist ausdrücklich nicht das Ziel. Zeitungen und Zeitschriften sind gleich nach Erfindung des World Wide Web Anfang der 90er Jahre mit ihren Angeboten im Netz gewesen, auch erfolgreich. Wir haben Millionen Reichweiten aufgebaut. Das Problem, das wir haben, und das ist auch zugestanden, auch öffentlich bekannt, diese Reichweiten zu monetarisieren, nur um eine einzige Zahl zu nennen, die Umsätze, die alle Verlage gemeinsam mit ihren Webseiten heute machen, liegen in der Größenordnung von 200 Millionen Euro pro Jahr. Wenn wir das vergleichen mit dem Umsatz nur der deutschen Zeitungen, der etwa bei 9 Milliarden liegt, dann sieht man, dass das Problem, das gerade angesprochen wurde, des Qualitätsjournalismus vor eine ernste Herausforderung gestellt wird. Und es wird es nicht möglich sein, wenn es so weitergeht, den Qualitätsjournalismus in der gewohnten Weise zu bezahlen. Im Augenblick geht es per Quersubvention durch die Zeitung. Ein letzter Satz. Was wollen wir hiermit erreichen? Es geht darum, dass wir nicht mit abgeleiteten Rechten unsere neuen Geschäftsmodelle bestücken müssen. Wir bauen erfolgreich neue Geschäftsmodelle auf. Wir richten Paid-Content-Modelle ein. Wir sind auch erfolgreich bei Paid-Content. Aber zu bedenken ist, im Unterschied zu den Buchverlagen, wo ein Autor meistens einen Titel in einem Verlag schreibt, ist es bei uns so, dass ein Verlag eine Zeitung herausgibt und zum Beispiel im Fall der Welt, die in unserem Hause erscheint, 30.000 Mitarbeiter beschäftigt, feste und freie, mit den unterschiedlichsten Arten von Verträgen. Schon die Verträge der Angestellten sind historisch gewachsen unterschiedlich und die Verträge der Freien sind allemal unterschiedlich. Und wenn wir Geschäftsmodelle aufbauen wollen mit abgeleiteten Rechten, dann wäre das nur möglich, wenn wir die Verträge aller Kreativen standardisieren und neu fassen, sodass uns möglichst viele Rechte eingeräumt werden. Das aber würde das bisherige Verhältnis zwischen Autoren und Verlagen erheblich belasten, weil es gerade die Buntheit und die Vielschichtigkeit der Rechteausgestaltung, der Vertragsausgestaltung, der Art der Zusammenarbeit ist, die unsere Branche kennzeichnet. Diese Vielschichtigkeit, diese Farbigkeit möchten wir uns erhalten und deswegen nicht immer zu den Autoren gehen müssen und sagen, ich brauche von euch nochmal einen neuen Vertrag, sonst können wir keine neuen Geschäftsmodelle aufbauen. Darum geht es.
Dankeschön. Ja, guten Tag, Mario Rees für den Bitkom. Wir haben uns auch gegen das Leistungsschutzrecht ausgesprochen. Breite Unternehmen sind dem Leistungsschutzrecht auch über das Ob des Leistungsschutzrechts sehr kritisch gegenüber. Ich habe ein paar konkrete Fragen auch auf die Ausführungen von Herrn Professor Schweizer. Meine Fragen sind folgende. Also Sie meinten, es gibt tausende Verstöße im Internet. Um welche Verstöße geht es Ihnen? Reden wir über Pressepiraterie, geht es über Snippets, was sehen Sie wirklich als Verstoß an? Dann meinten Sie als nächstes, Sie möchten einen Fair Share erreichen, Sie möchten an Einnahmen partizipieren. Woran möchten Sie partizipieren? Die Frage wurde ja schon mal gestellt, bisher noch nicht beantwortet. Ich würde das gerne nochmal unterstützen, auch in diese Richtung nochmal nachfragen. Und dann die Frage an Herrn Käse. Herr Käse meinte ja gerade, dass es offensichtlich wäre, dass es den Verlagen im Netz schlecht geht. Springer hat sich ja auch schon relativ positiv zu seinen Online-Umsätzen geäußert. Viele Umsätze der Springer AG passieren im Internet. Die passieren vielleicht nicht mit dem klassischen Zeitungsgeschäft. Wobei es da natürlich auch eine Frage ist, warum gibt es keine Pay-Schranken vor den Zeitungen? Warum wird dieses Modell nicht weiter forciert? Oder warum steckt man schon so frühzeitig den Sand in den Kopf?
Vielen Dank, Thilo Gerlach von der GVL. Ich würde gerne das Augenmerk richten auf das Verhältnis kurz Leistungsschutzrecht. In dem Allgemeinen geht es ja um die Kategorisierung als Leistungsschutzrecht und allgemeine und angemessene Vergütung, das war ja das, was Herr Schweizer sagte. Wir vertreten ja nun auch die Tonträgerhersteller, die dieses Leistungsschutzrecht haben. Technisch beginnt mit dem Aufkommen der Tonträger. Deren Geschäftsmodell fußt primär weiterhin auf dem sogenannten Exklusivrecht, des Rechts der Zugänglichmachung. angemessene Vergütung stellen sich dann im Bereich der Schranken. Wenn der Fokus darauf gerichtet werden sollte, werden wir relativ schnell in die Situation kommen, wie in die ZBÜ und die anderen Verwertungsgesellschaften bereits jetzt auch vergegenwärtigen, dass es in einem Szenario der Online-Nutzung Diskussionen gibt über angemessene Vergütungen für unterschiedlichste Nutzung, die letztlich, ich will den Teufelsbegriff Flatrate hier nicht bemühen, aber die nach meinem Verständnis jedenfalls in dieser Diskussion zu sehen wären. Gibt es wirklich eine angemessene Vergütung für die bereits bestehenden Rechteinhaber? Sie mögen diese Frage vielleicht als etwas protektionistisch empfinden, nur diese Frage muss man sich stellen. Mir fehlt in dem Szenario tatsächlich immer auch die Beleuchtung dieses Primärrechts, des Exklusivrechts, was letztlich das Kernrecht auch der Leistungsschutzrechtsinhaber ist. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Schweizer, jetzt sind sogar mehrere Fragen an Sie gerichtet worden.
Also alle diese Fragen betreffen ja die Punkte 2 bis 6 der Tagesordnung. Entsprechend ausgedehnt wäre jetzt meine Antwort. Ich würde bitten, dass die beiden Rechtsberater der Verbände, Herr Professor Winkelmann und Herr Professor Tatuk-Beine, kurz zu diesen Fragen Stellung nehmen. Sie sind selbstverständlich alle uns nicht neu und wir haben sie in allen Details geprüft und ich denke auch gelöst.
Ja, meine Damen und Herren, das Problem ist jetzt, mit der Beantwortung dieser Fragen geraten wir in der Tat ins Durcheinander, was die, wie ich finde, sehr kluge Agenda angeht.
Dann wollen wir dieser Gefahr mal nicht erliegen.
Ja. Ich würde deswegen gerne, wenn wir später die Agenda abarbeiten, zu diesen Fragen Schutzgegenstand, Anknüpfungsgegenstand, Schutzumfang, Schutzdauer jeweils kurze Statements abgeben. Und deswegen jetzt zunächst einmal unter der Vorfrage antworten auf die von Ihnen beiden gestellte Frage, was ist eigentlich der wirtschaftliche, das, was uns wirtschaftlich im Moment bedrückt. Findet eigentlich unrechtmäßige Nutzung online gegenwärtig statt? Und die Antwort darauf ist ja. Wir wollen mit dem Leistungsschutzrecht die bestehenden Schranken, Regelungen, überhaupt nicht antasten. Aber wenn Sie sich einmal die Schrankenregelungen anschauen, insbesondere den 53 Urhebergesetz, dann stellen wir fest, dass im Rahmen des 53 die private Nutzung erlaubt ist, die Nutzung in bestimmten Grenzen zum wissenschaftlichen Gebrauch, Archivnutzung, alles in Ordnung. Aber die sonstige Nutzung zum eigenen Gebrauch, und das ist der gewerbliche Gebrauch, nur zulässig ist, und dann kann man schon einen Meinungsstreit führen, nur zulässig ist, wenn ich analog nutze und nicht digital. Tatsächlich findet in der Wirklichkeit jedes deutschen Gewerbeunternehmens, behaupte ich, eine gewerbliche Nutzung in digitaler Form von Presseerzeugnissen statt. Ich fange mit mir selber an. Ich mache auch Presserecht, wenn ich eine Unterlassungsklage von irgendeinem Schlagerschärmchen oder sowas auf den Tisch bekomme, deren Namen ich noch nie gehört habe, was tue ich? Ich suche im Netz nach der Presse zu dieser Klägerin und ich speichere das, ich schicke das an meinen Associate, der die Akte bearbeiten soll. Ich nehme mir, und zwar zu Erwerbszwecken, aus dem Netz, aus den Online-Angeboten, unter Nutzung von Speicherungs- und Vervielfältigungs- Mitteln besorge ich mir Content, den die Verlage geschaffen haben mit ihren Journalisten. Diese Beispiele lassen sich endlos erweitern. Der Kreditsachbearbeiter in einer Bank, der sich die Informationen über das Unternehmen, mit dem er über einen Kredit verhandelt, natürlich im Netz nicht nur sucht, sondern es auch digital speichert, vervielfältigt und sich damit außerhalb der Schranken des Paragraphen 53 bewegt, weil das eine digitale Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist. Dieses Beispiel macht deutlich, dass wirtschaftliche Nutzung stattfindet von Leistungen, die ein anderer wirtschaftlich geschaffen, finanziert und organisiert hat. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der häufig in der Diskussion Diskussion ja eine Rolle spielt, ist das Tun und das Geschäftsmodell der News-Aggregatoren. Das ist aus Sicht der Presseverlage ja durchaus ein zweischneidiges. Die Verlage sind ja durchaus dankbar, wenn News-Aggregatoren die Verlinkung vornehmen und den Leser über die Aggregatorenseite auf die Seite des Verlages bringen. Aber das findet natürlich längst nicht immer statt. Tatsächlich werden, Stichwort Snippets, Leistungen, die die Verlage immer gedacht gemeinsam mit den Journalisten erbracht haben, aggregiert und viele, viele Leser lassen es mit dieser Draufsicht auf die Aggregatorenseite dann auch gut sein. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, ein ganz kleines Snippet. Ich habe in der Vorbereitung dieser Anhörung am Freitag einfach mal Google News mir angeschaut und dann kommt ein kleines Snippet, da kann man so die Frage stellen, ist das urheberrechtsschutzfähig, ja oder nein? Bild-Zeitung, ja, was war es, 4:1 oder was hat Serbien Italien rausgeworfen, das ist der Kern der Nachricht, und dann Eci Viderci Italia. Da haben sie fokussiert eigentlich die Leistung einer Boulevardzeitung drin. Die Nachricht ist da, 4:1, wenn das das Ergebnis war. Das Wortspiel mit einer Überschrift, das kann man witzig finden oder nicht witzig finden und politically correct oder auch nicht, aber Eci Viderci ist ja was. Und mit der Ansicht dieses Snippets hat sich eigentlich die gesamte Leistung auch für viele Leser schon erschöpft. Die Leistung stammt aber nicht von Google News. Die Leistung stammt von der Bild-Zeitung. Von dem Journalisten, der auf Eci Viderci gekommen ist und von dem Verleger, der die Bild-Zeitung finanziert, organisiert. Ich komme dazu gleich beim Schutzgegenstand zurück. Das heißt in einem Satz, es werden in der Tat schon jetzt wirtschaftliche Leistungen der Verlage ohne Entgeltmöglichkeit von Nutzern, die das zu gewerblichen Zwecken tun, in Anspruch genommen. Und das ist etwas, was uns bedrückt. Und der zweite Punkt, wir reden ja nicht nur von dem, darauf hat Herr Käse hingewiesen, was uns jetzt schon als, wie wir finden, Verletzungshandlung wirtschaftlich bedrückt, sondern wir reden in der Tat auch darüber, wie wir für Verlage und Journalisten in der Welt der letztlich unendlichen Vervielfältigungsmöglichkeiten jenen archimedischen Punkt finden im Gesetz, im Recht, von dem aus wir Geschäftsmodelle künftig entwickeln können. Und dieser archimedische Punkt, dieser feste Punkt im Gesetz, von dem wir sagen können, hier haben wir originäre Rechte, der fehlt bislang. Wenn ich in dem Bild bleibe, dann stehen die Verlage so ein bisschen im Schlamm und müssen ihre Rechte ableiten und immer, das hat Herr Schweizer schon ausgeführt, gegen den Einwand, habt ihr eigentlich Ausschließlichkeitsrechte, den Beweis der Ausschließlichkeit und dann auch noch den zur Urheberrechtsschutzfähigkeit, also Schöpfungshöhe führen, was außerordentlich mühsam ist. Also diesen archimedischen Punkt suchen wir.
Dankeschön. Bevor ich Ihnen das Wort erteile, was ich sofort tue, möchte ich sagen, Sie haben natürlich insofern recht, als Sie einleitend zu Ihrer Erklärung deutlich gemacht haben, wie sehr die verschiedenen Dinge doch hier miteinander zusammenhängen. Und bei jeder Veranstaltung ist die Gefahr, dass man zu viel Konzentration oder Zeit auf die erste Runde verwendet. Ich möchte, ohne Ihnen irgendwie jetzt das abschneiden zu wollen, dafür plädieren, dass wir mit der ersten Runde Ziele eines Leistungsschutzrechts, wo in welche Richtung soll es generell gehen, doch dann abschließen und uns doch den konkreteren Punkten dort zuwenden, wobei wahrscheinlich auch bei den konkreteren Punkten deutlicher als sonst werden kann, was Ziel, was auch in der Wirklichkeit dann der Inhalt eines solchen Schutzrechts sein könnte. Das aber nur als kleine Zwischenankündigung, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jan Mönkes. Ich bin Rechtsanwalt und heute hier als Justiziar des Bundesverbands Deutscher Pressesprecher. Wir sind sozusagen die Täter, die Sie künftig erfassen wollen. Diejenigen also, die im Wesentlichen die professionellen Leser von Inhalten sind, die bisher von Seiten der Verlage eben kostenlos angeboten werden. Wir sind aber gleichzeitig auch Opfer. Wir sind deswegen Opfer, weil ursprünglich begann die Diskussion ums Leistungsschutzrecht ja mit dem Ziel, dass man gesagt hat, es gibt hier Anbieter, die übernutzen. Die übernutzen Angebote, indem sie damit eigene gewerbliche Angebote schaffen. Man hat, Sie haben es gerade erwähnt, Herr Professor, insbesondere dann auf Google oder Perlentaucher und andere News-Aggregatoren geschaut. Ich habe das Gefühl, dass die Politik das gemeint hat, als sie in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben hat, dass man sich um das Thema kümmern soll. Leider allerdings dabei nicht das Ziel benannt hat, sondern das Instrument benannt hat und dieses Instrument nunmehr eine ganz andere Ausfüllung bekommt. Das, was Sie fordern, das, was wir kennen an Papieren, auch das, was Sie jetzt vorgelegt haben als Eckpunktepapier, läuft letztlich auf eine Verlegerabgabe hinaus. Das läuft darauf hinaus, jedenfalls aus unserer Sicht, dass Sie hier eine Monopolisierung des Wortes vornehmen müssen, weil anders funktioniert es letztlich nicht, diese Abgabe zu begründen, dass Sie damit, jetzt kann man sich streiten, ist das das alte Geschäftsmodell oder ein neues Geschäftsmodell, absichern wollen, dass Sie dazu gerne einen Vertrag zulasten Dritter abschließen möchten, gemeinsam mit den Urhebern, mit den Journalisten, weil Sie die Auseinandersetzung mit denen für dieses neue Modell damit umgehen können. Sie brauchen dazu dann den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber muss diesen Vertrag zulasten Dritter absegnen, sonst ist sowas halt eben einfach nicht möglich. Und das Ganze ist dann letztlich eine organisierte Umverteilung des Staates, die eben den großen Verlagen letztlich, die mit den hohen Reichweiten helfen soll. Das Ganze allerdings unter Kosten der Meinungs- und der Informationsfreiheit, die dort erheblich belastet wird. Allerdings nehmen Sie das durchaus billigend in Kauf. Und um Ihnen auch entgegenzukommen, das hat auch ökonomisch eigentlich wenig Sinn, weil eines stimmt in Ihrem Vortrag gerade nicht. Diese Täter sind eben deswegen Opfer, weil sie heute bereits für diese Art von digitaler Übernutzung bezahlen. Jedenfalls die Pressesprecher, und ich vertrete hier 4000 Kommunikatoren und Pressesprecher, das sind all die, von denen ich jedenfalls ausgehe, wir raten es Ihnen jedenfalls, die Verträge mit der Pressemonitorgesellschaft haben. Die Pressemonitoring-Gesellschaft, für die, die das nicht wissen, ist ja bereits diese private Institution, die bereits viele Millionen Euro jedes Jahr einnimmt, für die Archivierung, für die Speicherung von diesen von Ihnen digital angebotenen kostenlosen Informationen. Das machen wir auch, wenn wir auf Print drücken, das machen wir auch, wenn wir das verschicken. Das sind alles Vervielfältigungshandlungen, die hier schon bezahlt werden. Das, was jetzt gefordert wird, bedeutet, dass man für diese Inhalte noch einmal zahlen muss. Und wir reden dann nicht mehr über einen Betrag von 18, 20 Millionen, wie wir heute an Aufkommen haben, sondern das, was Sie vorhaben, geht meines Erachtens ganz klar in der Abgabe mit einem Ertragsaufkommen in Milliarden. Sonst macht das alles keinen Spaß. Und das allerdings kann ich Ihnen sagen, das macht ökonomisch deswegen keinen Sinn, weil das wird zugebucht an Kosten den Kommunikatoren, den Pressestellen. Die werden deswegen kein Budget mehr bekommen, sondern man wird es an anderer Stelle abziehen, im Personalbereich, man wird es abziehen, nachher bei PR-Maßnahmen, man wird es abziehen, auch nachher bei Anzeigen. Deswegen glaube ich, unterm Strich, das Instrument ist ungeeignet. Ich bitte auch darum, nirgendwo zu notieren, sonst würde ich persönlich sehr böse. Die Wirtschaft stimmt zu und unterhält sich nur noch über ins Detail. Ich kann es für meinen Verband sagen, wir lehnen das Instrument rundweg ab, wir halten es für völlig ungeeignet, das, was hier geplant wird. Wir werden natürlich hilfsweise trotzdem im Detail argumentieren, wie sich das für den Verband gehört. Aber ich möchte bitte nirgendwo lesen, wie ich das sonst kenne. Aber wir haben ja Abgeordnete hier, die sind ja Zeugen, dass die Wirtschaft zugestimmt hätte und wir nur noch im Detail diskutieren hätten. Ich weiß mich damit einigen der Verbandskollegen wirklich in der Mehrheit. Wir halten hiervon überhaupt nichts. Vielen Dank.
Dankeschön. Es war eine klare Aussage zu der eher abstrakten Fragestellung, die aber im Grunde dann auch vor einem konkreten Hintergrund, auch mit einer konkreten Vorstellung, was man gerade vielleicht verhindern möchte, verbunden war. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, jetzt die nächsten Redner, ich habe noch eine lange Rednerliste und sie fühlt sich auch immer wieder, sodass man nicht sagen kann, jetzt haben wir sowieso mal Tabula Rasa, jetzt können wir uns den nächsten Punkt zuwenden. Ich möchte Sie bitten, dass wir uns jetzt doch auf den Punkt 2 konzentrieren, nämlich Schutzgegenstand und Angriffungsgegenstand. Man sagt ja so schön, die Wahrheit ist immer konkret. Und ich glaube, auch an dieser Stelle können wir, wenn wir uns auf die Frage, was soll der Schutzgegenstand und was soll der Angriffungsgegenstand eines möglichen denkbaren Leistungsschutzrechts für Presseverlage sein, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann wird viel anschaulicher als bei einer eher abstrakten Diskussion, worum es eigentlich in der Sache geht und damit verbunden dann auch für jeden wieder die Frage, ob man das will oder ob man das nicht will. Die Frage, was soll der Schutzgegenstand sein, was soll der Anknüpfungspunkt sein, die Texte, die wir gesehen haben, die ja auch im Internet kursieren, es gab ja auch mal Verhandlungen zwischen den Verlegern und den Gewerkschaften, die dann aber nicht zu einem endgültigen Ergebnis geführt haben. Die sprechen ja davon, Schutzgegenstand solle die organisatorisch-technische Leistung der Presseverleger sein. Davon unterscheiden soll sich dann aber der Anknüpfungspunkt. Und ich denke, das sind konkrete Fragen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen sollten. Nämlich auch die Frage, soll der Inhalt, also sollen Formulierungen, sollen Wörter, sollen Satzfetzen oder so geschützt werden, soll die Information selbst geschützt werden, oder soll es um den Schutz einer grafischen Ausgestaltung gehen, eines Layouts oder so, und wie soll insbesondere dieser Schutz, dieses Schutzrecht der Presseverleger vom Schutzrecht der Urheber abgeleitet werden. Ich glaube, diesen Fragen sollten wir uns jetzt zuwenden, und vor diesem Hintergrund wird für den einen oder anderen sich auch noch plastischer als bisher die Frage stellen, ist das erstrebenswert oder ist das nicht erstrebenswert? In diesem Sinne und mit dieser Bitte gebe ich das Wort jetzt an Herrn Redlich. Und das Mikrofon natürlich auch, ja.
Ja, vielen Dank. Das ist eine schöne Herausforderung, die Sie mir jetzt auferlegen, weil die Fragen, die Sie zuletzt gestellt haben, aus Sicht der privaten Sendeunternehmen, Rundfunkunternehmen, wir sind nicht Adressat dieser Frage. Deswegen würde ich, wenn Sie möchten, mich noch ein Stück weit zurückhalten und Sie vielleicht, wenn Sie den Punkt vorab diskutieren möchten, mich zurückhalten. Ansonsten würde ich gerne zwei Sätze zu dem Allgemeinen, darauf würde ich mich auch wirklich beschränken, sagen, was das Thema Leistungsschutzrecht anbelangt. Klaus Grevenig, ich spreche für den Verband Privater Rundfunk und Telemedien, für 160 Mitglieder aus dem Fernseh- und Hörfunk- und Telemedienbereich. Was ist das Ziel eines Leistungsschutzrechts? Das geht mir momentan in dieser Anhörung noch ein wenig unter. Es gibt ja sehr viele Leistungsschutzberechtigte, zu denen dieselben Unternehmen zum Glück auch gehören, und der Wert und auch die Wertigkeit des Leistungsschutzrechts, den kann man hier nur unterstreichen, und das möchte ich hier auch sehr deutlich tun. Das ist leider von anderer Seite bislang noch nicht passiert. Es gibt vielmehr den Anlass, über Leistungsschutzrechte allgemein zu sprechen. Wir machen das hier jetzt am Beispiel des Leistungsschutzrechts für Presseverlage. Für die Rundfunksendeunternehmen gibt es das schon. Hier haben wir in der Anhörung ja auch schon deutlich gemacht bislang, welche Punkte da aus unserer Sicht nachgesteuert werden müssten. Und das, was die Presseverlage mit der Debatte hier angestoßen haben, nämlich die Diskussion über die Wertigkeit von kreativer Leistung und ihrer Verwertung im digitalen Umfeld, das ist wirklich ein positives Zeichen, dass wir diese Debatte überhaupt führen. Zu welchem Ergebnis sie jetzt auch immer kommen mag. Wir halten es also für nachvollziehbar, dass diejenigen Verwerter, die eine solche Plattform des Leistungsschutzrechts bislang nicht haben, diese Diskussion aktiv anstoßen. Bei der Ausgestaltung ist es selbstverständlich so, dass man darauf achten muss, dass die Gewichtung der einzelnen Leistungsschutzrechte untereinander, also auch zu den schon bestehenden, dass die durchaus gegeben sein muss. Und hier kann ich gerne kurz auf den Punkt eingehen, den Sie eben schon angesprochen haben, nämlich die Definition, an dessen, wo knüpfen wir überhaupt an. Da ist vorgesehen in den kursierenden Entwürfen, wie aktuell sie auch immer sein mögen, dass bestimmte Absender einer Leistung direkt vom Anwendungsbereich ausgenommen werden sollen. Das ist in einem Fall der öffentlich-rechtliche Rundfunk, in dem Vorschlag der Verlegerseite und von der Journalistenseite werden Telemedien oder Druckwerke von Rundfunkveranstaltern allgemein ausgenommen. Das ist also sozusagen wäre ein Vorschlag, wenn es so realisiert würde, bestimmte Absender journalistisch-redaktioneller Leistung und einer technischen Leistung grundsätzlich auszuschließen. Das ist natürlich etwas, wie es auf keinen Fall umgesetzt werden kann, denn wo liegt bitte der Unterschied, wenn ein Telemedium eines Presseverlages oder ein Telemedium eines Rundfunkanbieters, wo genauso eine Redaktion von Journalisten sitzt und diese Leistung erbringen. Da lässt sich nicht sinnvoll differenzieren, und so dürfte es in der Ausgestaltung auf jeden Fall nicht aussehen. Gleichzeitig muss man bei der Ausgestaltung darauf achten, dass die Recherchefreiheit für Journalisten, die es ja ebenso im privaten Rundfunk gibt, dass die nicht eingeschränkt wird. Dazu werden die Kollegen der Presseverlage sicherlich später noch was Genaueres sagen. Da wir keinen Entwurf momentan vorliegen haben, dann können wir das noch nicht konkretisieren. Kurzum, das Ziel, dass wir über ein Leistungsschutzrecht und über die Wertigkeit von Leistungsschutzrechten diskutieren, ist sehr positiv. Es sollte uns viel mehr Anlass geben, die bestimmten Punkte, die es gerade für die Sendeunternehmen hier noch zu korrigieren gibt, auch konkret in die Debatte einzubeziehen. Das tun sie zum Teil, indem sie dankenswerterweise für den 13. Juli zum Thema Kneipenrecht eine eigene Anhörung machen. Bei der Ausgestaltung der konkreten Bestimmungen werde ich dann gerne zu den einzelnen Punkten noch was sagen, wenn wir gleich dazu kommen.
Dankeschön. Herr Kreuzer.
Guten Tag, ich bin Till Kreuzer von iRights.info. Sie haben übergeleitet, ich hatte mich vorher gemeldet, aber Sie haben jetzt übergeleitet. Ich kann das aber einbeziehen, was ich vorher sagen wollte, in das, was jetzt diskutiert werden soll. Es geht um die Frage, was soll es denn eigentlich schützen, das Leistungsschutzrecht. Dann kann ich mich unmittelbar darauf beziehen, was vorher schon gesagt wurde von Herrn Schweizer und von anderen. Es soll dazu führen, dass Snippets geschützt werden gegen die Übernahme durch Dritte. Ein Snippet besteht aus wenigen Worten. Das bedeutet, dass das Ziel des Schutzes darin liegen soll, wenige Worte zu schützen. Diese wenigen Worte sollen geschützt werden für den Presseverleger. Diese wenigen Worte sind aber in dem Artikel des Journalisten unmittelbar enthalten. Das heißt, die Frage stellt sich, wem in Anführungsstrichen sollen denn diese Worte nachher gehören? Was ist denn, wo ist die Abgrenzung? Da scheint mir die Aussage, dass wir keinesfalls in die Rechte der Journalisten eingreifen wollen, eher ein Lippenbekenntnis. Aber an dieser Frage zäumt sich ein ganz grundsätzliches Problem auf und eine ganz grundsätzliche Frage, die ich meine, die man strukturiert nochmal durchdenken sollte. Die Frage ist nämlich, oder der Umstand ist da, dass dieses Leistungsschutzrecht, ganz egal wie es ausgestaltet werden wird, in grundrechtlich geschützte Freiheiten Dritter eingreifen wird in ganz erheblichem Maße. Das mag die Kommunikationsfreiheit sein, das kann sogar die Eigentumsfreiheit der Journalisten sein und viele andere Dinge mehr, wenn Gebühren gefordert werden, auch das greift in Freiheiten ein. Und wenn dem so ist, dann muss die Einführung eines Leistungsschutzrechts gut gerechtfertigt werden. Es muss also gute Gründe dafür geben, ein solches Recht einzuführen. Und diese guten Gründe, die muss man halt darlegen und hinterfragen und gegebenenfalls empirisch belegen, bevor man sich der Frage widmen kann, ob man ein solches Recht überhaupt haben sollte oder haben darf. Und diese Gründe sind mir in der ganzen Debatte, die ich schon seit langem verfolge, intensiv begleitet habe, immer noch nicht klar. Es ist meines Erachtens bisher überhaupt kein Beleg dafür vorhanden, dass die Presseverleger heutzutage, und zwar anders als vorher, Durchsetzungsschwierigkeiten haben bei ihren abgeleiteten Rechten. Wie ist das belegt? Wo gibt es eine empirische Studie darüber, dass das nicht funktioniert? Und vor allem, wo ist der Unterschied gegenüber früher? Auch früher bestanden Zeitungen aus vielen einzelnen Inhalten. Auch früher wurden Total-Buyout-Verträge abgeschlossen, so wie sie heute abgeschlossen werden, auch wenn das immer wieder bestritten wird. Das heißt, die Rechtslage auf Seiten der Verleger ist einigermaßen klar. Ich sehe das nicht und wenn es denn so sein sollte, dann bitte ich um Belege. Und das Zweite ist, wodurch ist denn belegt, dass Qualitätsjournalismus in der Zukunft nicht mehr finanzierbar ist und dann finanzierbar sein, nur so finanziert werden kann, dass ein Leistungsschutzrecht eingeführt wird. Erstens, Qualitätsjournalismus ist nicht gleichzusetzen mit der Tätigkeit der Presseverleger. Das sollte man vielleicht auch nochmal hervorheben. Und zweitens ist belegt, dass die Presseverlage in Deutschland wirtschaftlich ganz prima, ganz hervorragend dastehen. Und dann wird gesagt, ja, das funktioniert ja nur deshalb, weil wir eine Quersubventionierung, Querfinanzierung mit anderer Art von Inhalten machen. Aber was spricht denn dagegen? Das ist nun mal der Markt heutzutage. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Wenn die Verlage viel Geld verdienen, können sie Qualitätsjournalismus machen. Und wo das Geld herkommt, das ist doch in diesem Zusammenhang erstmal egal. Das heißt, es müsste belegt werden, dass es tatsächlich Presseverlage nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können in der Zukunft, wenn es dieses Leistungsschutzrecht nicht gibt. Und dafür gibt es überhaupt kein Beleg.
Dankeschön. Jetzt.
Mein Name ist Marita Strasser, ich bin hier für den Verband der Deutschen Internetwirtschaft ECO. Ich wollte mich nochmal beim BDZV, bei dem Kollegen bedanken für das eine konkrete Beispiel, das er gebracht hat, NGVDRG. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, für diese kurze Sequenz gäbe es ein Verbotsrecht. Ja, also die Bild-Zeitung könnte jetzt verbieten, dass irgendjemand anders das äußern kann. Könnte es also auch dem einen erlauben, dem nächsten verbieten, von dem dritten dafür Entgelt verlangen. Und dann stellen wir uns mal vor, es gäbe jetzt über diese Äußerung eine diplomatische Verwerfung, meinetwegen, zwischen Deutschland und Italien. Dann wird doch an diesem konkreten Beispiel deutlich, die Brisanz für die Informations- und Meinungsfreiheit eigentlich ist das, unterläuft es die Funktion der Presse, wenn man die ja als eine Funktion in der Demokratie hat,
und die sich auch einer Auseinandersetzung, auch einer kritischen Debatte, die man selber treibt und sich dieser Debatte auch stellen muss. Und wenn sie dann ein Verbotsrecht bekommt, womit sie da also praktisch eingreifen kann und bestimmte Diskussionen auch verhindern kann, dann ist das also das Gegenteil dessen, was Presse eigentlich leisten soll in einer Demokratie. Das geht nicht zusammen, meiner Meinung nach.
So, jetzt aber der Herr da hinten, der
Klager vergleichen.
Ja.
Ja, nochmal Alexander Schulzein vom Deutschen IPTV-Verband. Wir vertreten 150 Mitglieder aus der kleinen und mittelständischen Industrie, die Fernsehen übers Internet machen. Ich darf nochmal aufgreifen, die Lösungen, die Sie vielleicht brauchen, auf der technischen, ich bin selbst Informatiker. Sie sagten von Verlegern, es gibt zwei Probleme. Einmal sagten Sie, die professionellen Leser müssten besser zur Kasse gebeten werden und sehen in dem Leistungsschutzrecht hier eine Lösung. Und zum Zweiten wollen Sie, dass Google zur Kasse gebeten werden, denn Sie haben ja die Snippets eingebracht. Zum Ersten, ich verstehe Sie nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, Ihr Leistungsschutzrecht, den Sie einführen wollen, hindert gerade Innovationen, gerade im Paid-Content oder im Abo-Modell. Das würden Sie untergraben. Ich sehe hier rechts neben mir ein iPad, ich habe selbst ein iPhone. Sie kennen alle iTunes. Gucken Sie sich mal an, vielleicht gibt es eine Lösung, auch gerade Inhalte hier gerade in Bezahlmechanismen umzuformen. Dann könnten Sie durchaus die Industrie, die Ihre Inhalte nutzen, dann auch zur Kasse bitten. Das ist das eine, also ich sehe überhaupt kein Problem. Und zum Zweiten, wenn Sie Probleme haben, dass Google Sie indiziert, es gibt heute und schon seit HTML 1.0 die Möglichkeit, im Meta-Tag einzustellen, dass eben mit No Index, No Follow, jegliche Suchmaschinen hier Abstand halten. Das tun Sie auch. Auch im Nachhinein können Sie durchaus Google anrufen und sagen, ich möchte bitte nicht, dass Sie gelistet werden. Dann hätten Sie das Problem los. Ich halte auch hier wieder ganz deutlich eine Innovationssperre, denn letztendlich, wenn dieses Leistungsschutz durchkäme, würde das bedeuten, dass Google extreme Schwierigkeiten oder alle anderen, Bing und Yahoo und alle anderen Suchmaschinen nicht mehr indizieren können, nicht mehr Snippets anlegen können. Und ich glaube, das wäre eine fatale Aussage aus Deutschland, die wir eigentlich gar nicht akzeptieren können. Denn insbesondere, und das ist wiederum für uns interessant, ist es ja gerade so, dass Google und alle anderen Suchmaschinen uns erst die Möglichkeit geben, Inhalte zu finden, die eben nicht unmittelbar jedem im Kopf sind, eben nicht die Bild-Zeitung ansteuert oder die Spiegel, sondern Kater.info oder eben ein Fernsehkritik.tv, eben Inhalte, die eben nicht jedem klar sind, aber mit Google oder anderen Suchmaschinen zu finden sind. Insofern halte ich gerade einen Angriff an die Suchmaschinen für extrem einen falschen Weg, hier die Kreativwirtschaft zu schädigen, und ich kann davon wirklich nur abraten, hier diesen Weg zu gehen. Im Übrigen, wie ich gesagt habe, gibt es bereits jetzt Lösungen für Ihr Problem, ganz einfach technisch umzusetzen. Ein Schrei hier nach oder einen Hilferuf an die Wirtschaft, an die Gesetzgeber, halte ich ehrlich gesagt für sehr kümmerlich.
Benno Böbelmann, Deutscher Journalistenverband. Wenn Qualitätsjournalismus auch mit Einnahmen aus dem Leistungsschutzrecht finanziert werden könnte, dann hätten wir zumindest als Journalistenverband, ich weiß, es sind noch andere auch im Raum, die da eine andere Auffassung haben, nichts gegen einzuwenden. Wir haben eine durchaus sehr schwierige Lage, sowohl im Tageszeitungsbereich wie im Zeitschriftenbereich. Es ist bekannt, Herr Röber hatte zuletzt auch hingewiesen, die Medienperspektiven, aber auch der Bericht der Bundesregierung von 2018 in diese Richtung, dass wir sowohl Auflagenverluste erheblicher Art haben, allein im Tageszeitungsbereich in den letzten 15 Jahren sind es 20%. Wir haben aber auch erhebliche Probleme, was die Frage der Finanzierung anbelangt, im Bereich der Werbung. Was kann eigentlich das Ziel eines solchen Leistungsschutzrechts sein? Die Verleger haben angesprochen, die Frage der Rechtsdurchsetzung. Ich denke, es muss jedenfalls werden, wenn man es vergleicht mit anderen Leistungsschutzrechten, auch noch das Thema Investitionsschutz angesprochen werden. Ich denke schon, dass die Investitionen, die der Verlage, die ja allein in der Redaktion erhebliche Milliardenbeträge sind jährlich, dass es ein Grund ist, darüber nachzudenken, ein Leistungsschutzrecht einzuführen. Immer unter der Voraussetzung, das ist für uns völlig klar, und so haben wir es auch mit den Verlegern diskutiert, dass die Rechte der Journalisten nicht beeinträchtigt werden und dass Journalisten auch beteiligt werden. Wie das geschehen kann, werden wir sicherlich noch diskutieren.
Dankeschön. Als nächstes Herr Schäfer.
Ja, nochmal Martin Schäfer für die GRUHE. Zum Schutzgegenstand. Wir haben gehört, der Gegenstand soll sein, die wirtschaftlich-organisatorische Leistung, Investitionsschutz, um das aufzugreifen. Das ist ja nur die eine Hälfte des Gegenstands. Worin verkörpert sich denn in diesem Fall der Schutzgegenstand? Und das ist ja ein absolut zentrales Kriterium in allen anderen Bereichen, wo wir gegenwärtig Leistungsschutz praktizieren, ist das relativ leicht zu beantworten. Beim ausübenden Künstler ist es die Darbietung in der Form, die eine Aufnahme oder eine Übertragung gibt. Beim Tonträgerhersteller ist es die Erstfestlegung der Aufnahme, beim Filmhersteller ist es sozusagen die Urfassung des Films und so weiter. Bei jedem einzelnen dieser stehenden Leistungsschutzrechte lässt sich das ganz klar definieren. Und jetzt stellt sich die Frage, worin genau soll die Anknüpfung des Schutzes hier liegen? Und damit hat sich der Fachausschuss Urheberrecht sehr intensiv beschäftigt und ist im Grunde genommen zu allen möglichen Ansätzen gekommen, die aber alle eben äußerst problematisch sind. Und der Appell des Fachausschusses geht dahin, das sehr genau zu würdigen. Im Grunde nämlich, jetzt unabhängig davon, ob es um die Frage der erleichterten Rechte, Nachweise, der Verbotsmöglichkeiten oder der Erzielung von Vergütungen geht, müsste ja im Grunde genommen der Leistungsschutz deckungsgleich sein mit dem, den der Wortautor für sein Urheberrecht beansprucht. Sonst haben wir Schwierigkeiten. Und dann, wenn man das so macht, das ist ja zum Beispiel im Bereich von Tonaufnahmen ganz ähnlich, da läuft auf der einen Seite der Strang der Rechte der Musikurheber, Komponisten, Textdichter, auf der anderen Seite der ausübenden Künstler und nochmals daneben die der Tonträgerhersteller. Die haben alle einen unterschiedlichen Schutzgegenstand und das ist zusammengebunden über eine einzelne Aufnahme. Also insofern gibt es da eine grobe Vergleichbarkeit. Aber hier in diesem Fall, das haben wir jetzt verschiedentlich gehört, kommt es zu einem Wertungswiderspruch, denn unter Umständen ist ja ein Leistungsschutz weitergehend als ein Urheberschutz. Und wir haben jetzt gerade vom Bundesgerichtshof gehört, dass in der Metall-auf-Metall-Entscheidung kleinste Klangfetzen bei einer Tonträgeraufnahme gegen Entnahme geschützt sind. Und tatsächlich stellt sich damit natürlich die Frage, soll denn ein Leistungsschutzinhaber im Bereich des Verlegerschutzrechts jetzt die Entnahme einzelner Wörter, Buchstaben verbieten können, die der Urheber möglicherweise nicht verbieten könnte? Und wie grenzt sich das jetzt ab zu der neuen Infopark-Rechtsprechung des EuGH, der ja ohnehin im Moment unsere Systeme des Werkschutzes in Frage stellt? Der Grund, weshalb ich diese Frage stelle und sie noch nicht gleich beantworte, ist, dass es einfach dazu zu wenig Grundlagenforschung gibt. In diesem Bereich muss aber diese Grundlagenforschung her, damit der Gesetzgeber eine politisch fundierte Entscheidung treffen kann, was er eigentlich will. Wenn er wirklich will, dass der Leistungsschutz in diesem Bereich über das hinausgeht, was der Urheberschutz ist, dann muss erstmal die heutige Reichweite des Urheberschutzes bestimmt werden und anschließend, ob eben solche Beschränkung auf unter Umständen einzelne Wörter mit einer Entnahme aus einem Artikel gewünscht ist. Ansonsten kommen wir im Grunde in einen Bereich, der dem ähnelt, was wir beim Datenbankschutzrecht haben. Das heißt also, dass also eine Zeitung, eine einzelne Zeitungsausgabe so eine Art Datenbank ist. Und dann haben wir aber all die Probleme, die wir ja seit Jahren im Datenbankschutz mit uns herumschleppen. Was ist da denn eigentlich die geschützte Investition? Hilft es denn dann überhaupt, denn die Entnahme einzelner Elemente einer Datenbank ist ja erlaubt. Hilft es denn dann überhaupt? So, das zu diesem Thema vom Fachausschuss Urheberrecht.
Dankeschön. Dann hier in der Mitte. Genau.
Guten Tag, mein Name ist Timo Ehmann, Rechtsanwalt und Internetgründer von justmium.de. Heute hier für das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Man kann es ja nicht oft genug sagen, Professor Kuhlen hat es ja schon gesagt, also wir sind strikt gegen ein Leistungsschutzrecht. Wir sind aber heute hier beim Thema Schutzgegenstand. Zum Schutzgegenstand bin ich ganz auf der Linie meines Vorredners. Ich habe auch der Justizministerin sehr genau zugehört zentrales Argument ist ja immer wieder das Schutzlücke-Argument, meistens mit einem Seitenblick auf das Tonträgerherstellerrecht, das aber, wie mein Vorredner schon überzeugend ausgeführt hat, völlig anders gestaltet ist als man ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, hieß es zunächst, jetzt heißt es Verleger, ausgestalten kann. Das Tonträgerherstellerrecht findet nämlich eine materielle Verkörperung in einem Masterband. Eine entsprechende Verkörperung hätten wir beim Leistungsschutzrecht für Presseverleger nicht. Und deswegen reden wir ja auch hier jetzt über, was soll eigentlich sein, Layout oder Sprachfetzen und so weiter. Nochmal zum Punkt Wissenschaft, weil ich heute für das Aktionsbündnis hier bin. Gesprochen wird immer wieder vom Schutz der organisatorischen Leistung. Bei Wissenschaftsverlagen sieht das häufig so aus, dass die organisatorische Leistung vor allem darin besteht, dass man sagen, alles, was aufwendig ist in Richtung Redaktion, Peer-Reviewing, auch Herausgeberschaft, auf Professoren verlagert, die das dann kostenlos erledigen. Und ich denke, das ist zwar ein super Geschäftsmodell, was auch für sich Respekt verdient, aber keines, was man zusätzlich durch ein Leistungsschutzrecht schützen müsste. In diesem Punkt bin ich auch d'accord mit meinem Vorredner. Das Ganze wird eher weniger als einem Tonträgerherstellerrecht ähneln als dem Datenbankschutz, aber im Hinblick auf den Datenbankschutz sind doch die Unterscheidungen erheblich. Einerseits ist ein Datenbankschutz eher wettbewerbsrechtlich orientiert und insofern gar nicht, es ist gar nicht Ziel des Datenbankschutzes, eine Pauschalvergütung zu begründen, sondern es ist sozusagen beschränkt sich auf individuelle Ebenen zwischen Datenbankherstellern und den potenziellen Verletzern. Und außerdem hat die EU sich auch schon deutlich dafür ausgesprochen, dass eigentlich das ein Missgriff war mit dem Datenbankschutz und man eigentlich lieber in eine andere Richtung wollte und jetzt eigentlich eher wieder zurückrudert in Richtung weniger Schutz. Und ich glaube, ein Leistungsschutzrecht in Deutschland wäre ein vollkommen falsches Signal und würde auch entgegenlaufen, was im Moment auf internationaler Ebene los ist.
Dankeschön. Als nächstes dann Knopfweg, bitte.
Guten Tag, Herr Stieber vom Verband Freischreiber. Wir vertreten hauptberufliche freie Journalisten in Deutschland und anders als die Gewerkschaften sind wir gegen ein Leistungsschutzrecht. Vor allen Dingen deshalb, weil wir auch nicht sehen, dass das den Urhebern wirklich einen Nutzen bringt. Und wenn man der Justizministerin letzte Woche zugehört hat, hat sie gesagt, der Urheber soll im Mittelpunkt stehen und soll über sein Werk entscheiden. Die Erfahrung, die wir mit Verträgen mit den Verlegern haben, sind genau das Gegenteil. Es gibt immer mehr Buyout-Verträge für freie Journalisten und ich kann, ehrlich gesagt, die Buntheit und Vielfalt, die Herr Käse hier gerade so berühmt hat von den Verträgen, nicht nachvollziehen. Eigentlich ist die Tendenz das Gegenteil, dass freie Journalisten immer stärker die Urheberschaft in ihren Werken verlieren. Dazu kommt, dass die Honorare in den letzten 20 Jahren gesunken sind. Wir haben ein Durchschnittsgehalt eines freien Journalisten von 2150 Euro im Monat. Regionalzeitung, da fängt die Honorierung ab 10 Euro Cent die Zeile an. Andere Zeitungen, namentliche Zeitungen wie der Münchner Merkur, zahlen 41 Cent, Augsburger Allgemeine 20 Cent und so weiter. Badische Zeitung, eigentlich eine sehr angesehene Zeitung, hat ihre freien Journalisten aufgefordert, Abonnements zu verkaufen nebenher, damit sie ihr Gehalt erhöhen können. Das sind die Tendenzen, die im Moment im freien Journalismus stattfinden, auch nach dem jetzt nach 6 Jahren endlich beschlossenen Vergütungsregeln. Welche Auswirkungen die haben, ich habe Ihnen das vorhin aufs Pult gelegt, können Sie bei uns im Freischreiberrechner nochmal nachrechnen, wie viel man schreiben muss, um so viel zu verdienen wie ein Hartz-IV-Empfänger oder wie ein Polizeibeamter. Warum sage ich das alles? Uns fehlt der Glaube daran, dass ein Leistungsschutzrecht A uns was bringt als Urheber. Das heißt immer, wir werden an der Ausschüttung beteiligt. Wenn das in der Größenordnung ist, wie die VG Wort uns zu unserem Gehalt beiträgt, dann liegt das irgendwo bei 100 und 600 Euro im Jahr. Das wird keine maßgebliche Steigerung für freie Journalisten bedeuten. Das Zweite ist, wir glauben nicht daran, dass unsere Arbeit dadurch nicht eingeschränkt wird, weil wir werden am Ende diejenigen sein, die diese Gebühren auch bezahlen müssen, wenn es soweit kommt. Ich glaube, man muss zum Leistungsschutzrecht das sagen, was sonst immer die Verlage sagen, wenn es darum geht, dass wir höhere Honorare fordern. Die Honorare regelt der Markt und ich glaube auch, dass der Markt regelt, wie viel man im Internet mit Qualitätsjournalismus verdient. Ich glaube, dass aus dieser Strukturkrise, die wir im Moment im Journalismus erleben, die Journalisten und der Journalismus gestärkt hervorgehen muss, aber nicht unbedingt die Verlage, weil das ist nicht dasselbe. Vielen Dank.
Dankeschön. Bin ich?
Ja, vielen Dank nochmal, Seifert, Ecoverband der deutschen Internetwirtschaft. Ich bin dankbar, dass Herr Bürgelmann auch nochmal den Investitionsschutz angesprochen hat, denn auch wir sehen natürlich das Leistungsschutzrecht bei dem Investitionsschutz und dann ist es auch dort ein scharfes Schwert, weil es wird als sogenanntes als Verbotsnorm ausgestaltet. Selbstverständlich kann es dann auch als scharfes Schwert im Wettbewerb eingesetzt werden und entweder neuen Marktteilnehmern den Zugang zu dem Markt erschweren oder andere am Markt tätigen Unternehmen natürlich auch behindern. Dann muss man schon, denke ich, nochmal die Frage stellen, ob denn ein Leistungsschutzrecht im Urheberrecht das richtige Instrument ist. Es gibt auch andere Instrumente, Subventionen, Abgaben. Im Zweifel muss man auch nochmal über das Pressefusionsrecht reden, denn ich denke mal, dass die Verleger, zumindest die großen Verlage, haben natürlich eventuell Probleme beim Expandieren. Das ist eventuell ein Problem, weshalb man jetzt nach einem Leistungsschutzrecht fragt und aus anderen Branchen, in anderen Branchen ist es so, wenn ich wachsen muss, muss ich expandieren. Und wenn sich die Verleger hier im Zweifel an die Grenzen, an ihre Grenzen gekommen sehen, muss man eventuell in dem Bereich auch was ändern.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank, Konstantin von Notz, Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion und für den hier heute zu verhandelnden Gegenstand dort zuständig. Ich habe eine Frage zu dem, wie ich finde, sehr anschaulichen Beispiel der Edgy-Bidgy-Überschrift. Ist es nicht so, dass genau dieses Phänomen jeden Tag millionenfach in allen Zeitschriften, Zeitungsläden, Zeitungsständen stattfindet? Dass nämlich im Grunde alle Leute und man selbst, wenn man es mal richtig betrachtet, auch immer mal auf die Bildzeitung guckt und genau das konsumiert. Ja, die Überschrift plus dem Informationsgehalt und dieser kreativen Leistung, die in dieser Überschrift steht. Und dass der Versuch, dieses hier irgendwie mit einem Schutzrecht zu belegen, im Internet im Grunde so komisch wirkt, wie es dann in der realen Welt am Pressestand wirken würde. Und ich stelle mir ernsthaft auch die Frage, ob denn der Bild-Zeitung oder eben dem Verlag tatsächlich damit geholfen wäre, wenn man genau das, was eben in der realen Welt alltäglich passiert, im Konsum dieser Überschriften, wenn man das unterbinden würde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eher kontraproduktiv auch für den Verlag ist.
Dann gab es eine Wortmeldung auch. Ja, weiter. Genau,
bitte. Winfried Bullinger, ich bin Rechtsanwalt. Ich habe an der Hohe Fachausschusssitzung teilgenommen und möchte noch ergänzend zu den Ausführungen von Martin Schäfer etwas feststellen. In der Tat ist ein ganz zentraler Punkt, ob man das Leistungsschutzrecht entsprechend dem urheberrechtlichen Werkbegriff ausgestalten möchte oder ob man eben darunter gehen will, wie auch mein Vorredner, der das jetzt etwas kritisch angemerkt hat, ob man einfache Überschriften dann monopolisieren kann in Zukunft über ein solches Leistungsschutzrecht. Ich glaube, dass diese Gefahr nicht besteht. Also zunächst einmal meine ich, das Leistungsschutzrecht muss unter den urheberrechtlichen Werkbegriff gehen. Wenn man nämlich ein Sprachwerk verlangt, damit es einsetzt, dann haben wir sehr hohe Anforderungen und vielerlei Geschäftsmodelle, die auf der Ausplünderung von Pressebeiträgen basieren, würden dann von dem Leistungsschutzrecht nicht erfasst, weil einfach kurze Sätze, kurze Aussagen nicht runterfallen würden. Umgekehrt ist natürlich herauszustellen, dass das Leistungsschutzrecht dann eben einen entsprechend engeren Anknüpfungspunkt benötigt. Als Anknüpfungspunkt kommt ähnlich wie beim Tonträgerhersteller eben als Gegenstand die grafische Ausgestaltung eines Beitrags in Frage. Also wenn ein Presseverlag der Papierausgabe einen gestalteten Beitrag hat, das Ganze wird im Internet genutzt, dann könnte eben dieser gestaltete Beitrag der Anknüpfungspunkt sein. Wenn man darauf verzichtet, wird es allerdings sicherlich schwierig, dann hat man ein Problem, das festzulegen. Die Lösung, hier an die grafische Ausgestaltung anzuknüpfen, hat auch noch den Charme, dass man sich nicht ins Gehege käme mit den Rechten des Urhebers. Der Urheber, der Nutzungsrecht an einen Beitrag einräumt, wäre dann frei, es eben auch anderweitig zu nutzen, da er eben, da sich eben dieses Leistungsschutzrecht wirklich nur auf die grafische Ausgestaltung beziehen würde. Danke.
Dankeschön. Als nächstes Herr Frank.
Christian Spang, Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Ich wollte anknüpfen an den Beitrag des Kollegen hier von Usmium, den wir vorhin gehört haben. Der mal mit ein gutes Beispiel, da denke ich, haben viele auch im Saal gedacht, warum man sich als Jurist doch immer noch überwiegend bei den traditionellen Printmedien informiert und nicht in Blogs, weil eben dort gemachte Vorurteile eine vertiefte Beschäftigung mit dem Gegenstand nicht ersetzen können. Er sagte sinngemäß, das Geschäftsmodell von Wissenschaftsverlagen bestünde darin, alle wirklich wichtigen Tätigkeiten auszulagern, auf Herausgeber, die Professoren sein, Beiträge und so weiter und so fort, und dann das dicke Geld abzusahnen. Ich biete Ihnen gerne hiermit öffentlich ein Praktikum im Thieme Verlag oder im Weili Verlag an. Dann können Sie zum Beispiel mal beim Weili Verlag sehen, warum 20 studierte Chemiker in der Zeitschrift Angewandte Chemie sitzen und vom Verlag bezahlt werden, obwohl doch die Professoren die Beiträge schreiben und obwohl es Herausgeber gibt, die natürlich auch eine Menge für die Zeitschriften tun. Einfach weil, wenn man 1000 Beiträge in der Woche bekommt für eine Zeitschrift, dann ist auch die Organisation des Peer Reviews eine anstrengende und investitionsnotwendige machende Angelegenheit. Das zeigt aber eben auch ganz deutlich, und dafür bin ich dem Justizministerium sehr dankbar, das muss ich vorweg sagen, für den Börsenverein, dass man tatsächlich differenzieren muss. Und das hat das Justizministerium auch schon getan, besser als manche Beiträge vor mir, indem man nicht von einem allgemeinen Leistungsschutzrecht für Verleger gesprochen hat, sondern man detailliert diskutiert, eines für Presseverleger und eines für Verleger von oder Hersteller von Bildungsmedien. Das begrüßen wir deswegen ausdrücklich, weil es tatsächlich zwischen den Geschäftsmodellen von Verlagen ebenso immense Unterschiede gibt. Und wenn man Verlage, auch wenn das ein Überbegriff für alles ist, eben nicht über einen Kamm scheren kann. Es kann theoretisch sein, dass ein Romanautor einen Roman so perfekt schreibt, dass nicht mal das Lektorat sozusagen ein Komma zu ändern findet. Und trotzdem ist er dann auf die Leistung des Verlages darauf angewiesen, damit sein Roman zum Leser findet. Es wird aber in dem Zusammenhang gar keinen Sinn machen, wenn der Verlag ein Leistungsschutzrecht bekäme, der Verlag eines solchen belletristischen Werkes, weil es dann letztlich vom Leistungsgegenstand her identisch sein müsste mit dem Werk, dem urheberrechtlich geschützten Werk des Romanautors. Denn der Layout-Schutz ist heutzutage nichts mehr wert, insofern ist das Publisher soweit auch für uns kein Anknüpfungspunkt, weil eben ein Layout heutzutage von jedermann schon zu Hause an seinem PC geändert werden kann bei solch einem Text. Und die eigentliche Leistung, die der Verlag erbringt, Marketingleistungen, Presseleistungen, alle diese ganzen Vermarktungsleistungen, in denen unglaublich viel Kreativität und Investition steckt, die lässt sich eben nicht so schützen, wie das wurde auch schon mal erwähnt, zum Beispiel das Recht des Tonträgerherstellers, der das Band hat, das eben verschiedene Werkbeiträge zusammenbringt und das dann auch unverwechselbar ist und ein guter Anknüpfungspunkt für den Schutz, was eben ein reiner Roman zum Beispiel ohne weiteres nicht wäre. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir hier sprechen über ein Recht des Presseverlages und nachher über eines des Herstellers von Bildungsmedien, weil das die Bereiche sind, bei denen eben ein solcher Anknüpfungspunkt am ehesten noch zu finden ist oder gesucht werden sollte und bei denen das Bedürfnis für die Regelung auch am stärksten da ist. Und ich stimme natürlich Martin Schäfer zu, ich war auch bei der Sitzung des Ruhrfachausschusses dabei. Im Einzelnen ist da vieles fraglich, aber es ist des Schweißes der Edlen wert. Dankeschön.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal eine Viertelstunde Pause machen, um dann ein bisschen entspannt an frische Luft zu schnappen, um dann uns doch mal, und da ist ja auch gerade schon Ihre Wortmeldung sehr passend, vielleicht von denjenigen, die die Forderung nach einem solchen Leistungsschutzrecht für Presseverlage bislang am intensivsten erleben oder auch am weitesten durchdacht haben, nochmal konkret sagen zu lassen, was Gegenstand des Leistungsschutzrechts sein soll, was Anknüpfungspunkt sein soll und was vielleicht auch nicht Gegenstand sein soll und was vielleicht auch nicht Handlungsbestimmung sein soll, sodass man an der Stelle, wie soll ich sagen, an dieser Schnittstelle dann auch sehen kann, wer möchte etwas für sich haben, vielleicht etwas haben, was bisher wer anders hatte oder was bisher niemand hatte, oder wer möchte eben auch nur etwas haben, was auf niemandes Handlungskosten geht. Ich glaube, deshalb, wenn Sie mir das Zitat nochmal gestatten, die Wahrheit ist immer konkret, es ist wichtig, dass jetzt an konkreten Beispielen für uns alle veranschaulicht werden kann, was gefordert wird, damit man auf diese Weise die eigene Meinungsbildung doch auch weiter noch, wie soll ich sagen, forcieren kann. In diesem Sinne unterbreche ich die Veranstaltung für eine Viertelstunde und ja, ich bin sehr dankbar für Ihre Aufmerksamkeit.